Wissen hinter den Kulissen. Der Podcast für die Science hinter den Stories. Wir checken eure Lieblingsfilme, Serien,
Bazinga
und Games.
1,21 Gigawatt!
Was zum Teufel ist ein Gigawatt?
The simplest explanation tends to be the right one.
Because I'm a scientist.
Yes, science!
Hallo und herzlich willkommen zu Wissen hinter den Kulissen, eurem Podcast für die Wissenschaft hinter Film, Serien und Games. Und heute haben wir eine ganz besondere Folge für euch, denn wir werden weder über Filme, noch über Serien, noch über Games sprechen, sondern es geht heute tatsächlich mal um Musik. Und dazu sind mit mir hier im virtuellen Podcast-Studio Wissenschaftsjournalist und Science-Presenter Jack Pop.
Hallo, hallo, hallo!
Außerdem haben wir hier, ihr habt es euch fast schon gedacht, Physiker und Dozent an der Ernst-Abbe-Hochschule in Jena, Dr. Henry Holland-Moritz.
Bom, 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 bom. Hallo.
Und ich bin Anne, ich bin auch Physikerin und auch Wissenschaftsjournalistin. Yay! Genau, ich habe es gerade schon ein bisschen angeteasert. Wir sprechen heute mal über was ganz anderes, nämlich über Musik und warum machen wir das? Tatsächlich liegt es an mir. Ich habe ein Thread gelesen. Ich weiß nicht, Threads, heißt es Thread oder Threads? Also da sind irre lustige Sachen, wie überall auf Social Media. Und ich habe so einen Thread gelesen, der hat gefragt nach Lyrics von Songs, die wissenschaftlich nicht ganz so korrekt sind. Und dann habe ich erst so gedacht, fällt mir jetzt auch was ein. Dann habe ich es durchgelesen und ich werde jetzt noch nicht ganz so viel dazu sagen, weil wir dazu mehr in dem wissenschaftlichen Teil gleich sagen. Aber da waren ein paar coole Sachen bei, wo man so denkt, ja, stimmt eigentlich, beim Hören noch nie dran gedacht. Genau, und deswegen sprechen wir heute über Musik. Aber kleiner Spoiler schon mal, es wird nicht nur um die wissenschaftliche Korrektheit von Songlyrics gehen.
Und wir kommen damit ja auch so ein bisschen wieder zurück zu dem, wie wir vor einem Jahr angefangen haben, ne? Also meine Idee war ja ganz am Anfang, dass wir eigentlich in jeder Podcast-Episode auch Musik drin haben. Dann haben wir irgendwie gemerkt, dass es das nicht braucht und wir auch nicht die 10 Euro GEMA jeden Monat ausgeben wollen. Und deswegen freue ich mich heute über diese Folge, für die wir, oder zumindest ich mir für meinen Part, ganz viel GEMA-freie Musik rausgesucht habe. Da können wir also auf jeden Fall heute was hören.
Wo wir da gerade schon so beim Thema sind, wir haben uns was überlegt, um das trotzdem ein bisschen netter für euch zu machen. Und zwar gibt es heute zum allerersten Mal und wer weiß, wann es das nochmal geben wird, aber es gibt auf jeden Fall heute unsere Podcast-Folge nicht nur bei Spotify, sondern bei Spotify gibt es zusätzlich auch noch eine extra Playlist, die ihr quasi parallel öffnen könnt zu der Folge, wo wir dann die ganzen Lieder reingehauen haben, über die wir heute sprechen.
Und schon mal Spoiler, die ist heiß.
Ja.
Oh ja. Yeah.
Also nehmt euch heute ein bisschen mehr Zeit beim Hören. Wenn ihr gerade am Putzen seid, macht das bitte gründlich heute.
Es ist eigentlich auch Triple-Tasking, weil ihr könnt gerne auch immer noch Instagram trotzdem offen haben und unseren Post nebenbei auch noch angucken.
Stimmt, da gibt es auch Bilder.
Ey. Ja, wir sind immer noch nicht so richtig im Game angekommen, so nur Audio. Naja, was soll man machen?
Wir können euch aber auf jeden Fall ein bisschen helfen. Immer wenn ihr dieses Geräusch hier hört, gibt es einen neuen Song bei Spotify. Und immer wenn ihr dieses Geräusch hier hört, gibt's ein neues Foto bei Instagram.
Diese Folge ist auch noch aus einem anderen Grund besonders. Und zwar ist es unsere dritte Koop-Folge heute. Wir haben tatsächlich aber nicht nur einen Experten in der Folge, sondern sogar direkt zwei.
Ja, es ist mega cool. Also zum einen freue ich mich richtig sehr darüber, dass André Gojatschow dabei ist. Das ist der Gitarrist von, ich sag immer, die kleinste Showband der Welt. Bei meinem Circus of Science ist es quasi die, die immer die Jingles spielen und auch ganz viele tolle Musikstücke zwischen den Experimenten und den Live-Vorträgen. Ich kenne André schon ganz, ganz, ganz lange und er ist ein richtig krasser Nerd, sowohl was Naturwissenschaften angeht, als auch was Musik angeht. Der hat uns ein paar Sachen vorbereitet, da hören wir dann nachher rein. Und zum anderen haben wir wieder eine Koop mit einem Podcast, nämlich mit Fucked Up vom SWR. Und da werden wir Eneas Roch dabei haben. Eneas Roch ist Wissenschaftsjournalist und Host bei Fucked Up, gemeinsam mit Julia Nestlin, Sina Kürz und Charlotte Krieser. Und dieser Podcast ist richtig cool, weil die so ganz viel Snackable Science machen. Also ich habe heute was gehört, wie das Plop-Geräusch bei Bügelflaschen von Bier entsteht. Da gibt es eine ganz neue physikalische Untersuchung dazu. Und sowas besprechen die dann, auch zum Beispiel wie Affen jodeln. Und heute wird aber nicht gejodelt, heute wird über Musik gesprochen. Und Eneas wird uns dann in meinem Part noch ein bisschen was dazu erzählen. Also sehr cool, dass wir diese beiden Leute hier heute für diese Folge gewinnen konnten.
Und ihr habt es vielleicht gemerkt, ich war einfach nur aufgeregt darauf, dass unsere Folge so besonders heute ist. Und ich habe gar nicht gefragt, was habt ihr erlebt seit der letzten Aufzeichnung?
Ich war bei einem anderen Podcast zu Gast.
Ah.
Oh.
Ich bin jetzt auch woanders unterwegs.
Hey, warte mal, aber wissen wir davon? Normalerweise besprechen wir das alles, was?
Ihr wisst davon, aber es hatte nichts mit Wissenschaft zu tun. Also ich habe euch informiert.
Ah, okay, du hast dich abgemeldet.
Ich habe mich abgemeldet, ihr habt gesagt, okay, oder einfach nicht reagiert, was bei mir ein Ja heißt. Und zwar war ich beim Podcast von der Thüringer Agentur für Kreativwirtschaft. Es war ein Podcast zum Thema kreative Wissensvermittlung und ich war dort zusammen mit Greta Taubert und Raphael Jouvé und wir haben so ein bisschen drüber geredet, wie Wissensvermittlung sich verändert, auch in Zukunft durch KI beispielsweise und so weiter, wie da Kreative immer noch qualitative Inhalte kreieren können im Zeitalter von KI und diesen ganzen anderen Sachen, Fake News und diesem ganzen Kram. Ja, war sehr, sehr spannend und kommt demnächst raus, war cool.
Packen wir wahrscheinlich bei Instagram dann rein, ne, dass man dich da auch hören kann. Mhm. Folgt uns mal direkt bei Instagram, damit ihr das auch nicht verpasst.
Yes.
Ja, ich kann ja auch was erzählen. Ich komme quasi direkt, also vor einer Stunde bin ich zurückgekommen aus der Kulturhauptstadt des Jahres 2025, aus Chemnitz. Da habe ich aber keine Kultur gemacht, sondern Wissensvermittlung. Ich war an der Schule und habe einen Klimavortrag gemacht, gemeinsam mit einer coolen Wissenschaftskommunikatorin. Und das Geilste war, es waren zwei sechste Klassen, die 6a und die 6b. Und die 6a, die haben wir direkt von allen Mitmachexperimenten befreit, weil die 6a einen vollgepackten Obstteller uns hingestellt haben. Das war so geil, das habe ich noch nie erlebt. Wir hatten alles aufgebaut, die Leute kommen rein und normalerweise ist dann Lärm und alle setzen sich und es ist am Anfang eher so ein bisschen Gewusel. Und dann kommen die aber, da kommen so zwei Mädels vor und haben so einen Obstteller mit so Kuchen und Erdbeeren und Physalis und Trauben.
Das heißt, ihr seid bestechlich in euren Shows.
Safe.
Okay, cool. Vielleicht sollte ich das jetzt auch mal einführen.
Ja. Anne, was war bei dir?
Ich habe tatsächlich seit unserer letzten Aufnahme zwei coole Veranstaltungen gehabt, auf denen ich aus meinem Buch vorlesen durfte. Beziehungsweise es war immer so halb Vortrag, halb Lesen. Ich habe immer was erzählt aus meinem Buch, aus Ab ins All. Ich habe ja zwei Bücher geschrieben, wie wir vielleicht alle wissen. Oh. Aus Ab ins All habe ich vorgelesen, genau. Und das war richtig cool, einmal in Hannover und einmal in Hamburg. Und in Hannover waren 80 Leute. So krass.
Wow,
ich fand's krass.
Cool.
Und es war mit Eintritt und allem. Leute haben so bezahlt, um mich auf einer Bühne aus meinem Buch vorlesen. Also ich habe nicht mal was vorgelesen, nicht so wirklich. Das war so moderiert und ich habe eigentlich die ganze Zeit nur Fragen beantwortet. Aber so cool. Also, wow.
Cool.
Was fragen die Leute dann so? Also es wird ja, war das gemischtes Publikum oder Ältere? Weil was so Kids bei TikTok fragen, das wissen wir ja. Aber was fragen so Ältere?
Ältere fragen auch gerne mal so kritisch. Also so, was ich von Elon Musk halte. Und auch so, mein Buch ist ja eigentlich eher so ein bisschen spaßig und mit so einem Augenzwinkern irgendwie Technologie, Zukunft und so weiter. Aber die fragen halt auch eher so ein bisschen ethisch-moralisch, sollten wir das machen? Sollten wir da so viel Geld reinpumpen? Sollten wir wirklich zum Mars? Sollten wir da terraformen und sowas? Also das schon. Oder auch so ganz random, einer hat so gefragt und da habe ich mich gar nicht, drüber nachgedacht jemals, während ich das Buch geschrieben habe. Also ja, also stimmt, irgendwie Menschen in der Schwerelosigkeit ist nicht so gut und das können die auch alles gar nicht so gut ab. Wäre es nicht irgendwie cool, statt einfach ein besseres Raumschiff zu entwickeln, einfach so Menschen zu verändern? Einfach so gucken, wie wir uns irgendwie anpassen können? Und ich so, ja, weiß auch nicht, wie cool das wäre, aber ist natürlich eine Möglichkeit.
Ja, sehr gern. Und mit dir fangen wir an.
Ja.
Wo ist der Stahlaal?
Genau, ja, also sehr, sehr durchmischt, diese Fragen, genau.
Und musstest du auch signieren?
Ja,
cool.
Stimmt, das ist immer mein Lieblingsteil.
Hast du auch Autogrammkarten?
Nee, habe ich nicht. Ich hatte nur einmal Autogrammkarten, als ich bei diesem Space Creator Day in Speyer war letztes Jahr. Da haben die für mich so welche gedruckt und ich wusste das nicht und ich war sehr überrascht davon, aber auch positiv überrascht. Nee, aber ich habe keine Autogrammkarten. Also wenn, dann signiere ich ja das Buch oder ich habe auch so Flyer von meinem Buch und manchmal signiere ich auch dann die.
Hast du eine aufregende Unterschrift?
Nee. Geht so.
Hast du da dran gefeilt?
Wie als man 16 war und den ersten Perso bekommen hat und dann für die Unterschrift geübt hat. Ich mache immer so Anne und dann mache ich da unter so ein Z. Also ich habe das schon ein bisschen netter, aber ja. Und ich habe ja vor allem auch den personalisierten Stempel. Der reißt es dann wieder raus.
Ach, ne, das ist
natürlich super geil. Ja, super.
Okay. Noch was Besonderes an dieser Folge, würde ich sagen, wir können jetzt eigentlich direkt in den wissenschaftlichen Teil starten, weil es gibt irgendwie weder eine Zusammenfassung von irgendeinem Film, Serien oder Games, noch irgendwelche Fun Facts. Also ja, let's go.
Los geht's. So, auf den ersten Blick scheint ja Wissenschaft und Musik irgendwie wenig miteinander zu tun zu haben, ne? Also ich weiß nicht, wie es euch ging, in der Schule waren es immer diese zwei verschiedenen Dinge, ne? Es gab die Naturwissenschaften und dann gab es Kunst und Musik und so, ne? Und das Musik, das war irgendwie cool, das läuft im Fernsehen oder jetzt bei YouTube oder sonst wo und das andere machen irgendwie so die Nerds und das passiert in den Kellern. Ja, so, also so richtig passt es halt irgendwie nicht zusammen. Aber beides hängt ja sogar sehr, sehr stark zusammen, weil beides ist was sehr Kreatives. Man verbindet ja jetzt Wissenschaft nicht unbedingt mit Kreativität, aber gerade so das Ausknubbeln von irgendwelchen Lösungen oder Basteln und so ist ja was sehr, sehr Kreatives. Und beides hilft auch ziemlich gut, die Welt zu verstehen. Und beides ist auch was sehr, sehr Menschliches. Ja, also Musik machen nur Menschen, Wissenschaft machen nur Menschen. Also es ist schon so diese Neugier und die Musikalität und auch so, jeder hört ja irgendwie gern Musik oder die meisten, ne? Also das scheint ja schon irgendwie eine sehr, sehr menschliche Eigenschaft zu sein. Und Pythagoras, der hat beispielsweise, soweit man weiß, so als erster mathematisch so richtig untersucht und beschrieben. Der hat beispielsweise Harmonien und das Verhältnis von irgendwelchen Tönen zueinander untersucht. Und auch so Größen wie Einstein, Heisenberg und so weiter, die hatten alle ein Faible für Musik und konnten auch Instrumente sehr, sehr gut spielen.
Ich habe eigentlich überlegt, ob ich mir das aufspare für Jack Pops Teil nachher. Aber bei mir an der Schule gab es überdurchschnittlich viele Lehrkräfte, die Mathe, Physik und Musik als Fächerkombination hatten. Und ich war bei mir auch in der Big Band und da waren auch überdurchschnittlich viele Mathe-Lehrkräfte.
Ah, krass.
Auch wenn die jetzt nicht Musik unterrichtet haben, aber halt auch ein Instrument gespielt.
Also die Kombi gab es bei uns gar nicht damals. Und ich weiß auch, bei mir im Studium gab es eigentlich niemanden, der Mathe, Physik und Musik irgendwie so zusammen gemacht hat in der Kombi.
Ist, glaube ich, auch, also ist nicht super häufig, aber bei uns gab es das irgendwie mehrfach, also so, dass ich es schon dann auffällig fand.
Ich kenne aber auf jeden Fall diese Kombi von quasi so Nerds, die jetzt zum Beispiel sehr krass, also Nerds am Instrument, ne? Also vor allen Dingen Gitarristen, ich kenne halt vor allen Dingen Gitarristen, die halt dann so Frickelmusik gemacht haben, da kommen wir nachher auch nochmal drauf zu sprechen, und die gleichzeitig so einen übelsten Hang zu Naturwissenschaften haben, ne? Und dann halt auch in diese ganze Comicwelt und Serienwelt und Filmwelt, so dass das, also dieses Nerdtum an sich, dass das quasi sowohl mit Naturwissenschaften als auch mit Musik relativ gut zusammengeht.
Ja, und wie schon gesagt, diese ganzen Großen haben ja auch alle irgendwie Musik gemacht. Also Feynman, der war ja so begnadeter Bongo-Spieler, und Heisenberg beispielsweise, der war Pianist, Einstein hat Violine gespielt, und heute soll es aber nicht um diese ganzen Dinosaurier gehen, sondern um Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die aktuell eher für Musik berühmt geworden sind und wo man vielleicht gar nicht weiß, dass sie irgendwie auch eine wissenschaftliche Karriere haben. Mhm. Und anfangen möchte ich mit jemandem, den die meisten wahrscheinlich kennen und wo sie auch wissen, dass der irgendwie wissenschaftlich unterwegs ist, und zwar Brian May, der Gitarrist von Queen. Und der ist Astrophysiker. Mhm. Und während der Recherche habe ich mir den nochmal genau angeguckt und ich habe ein Bild für euch.
Ich weiß genau, was jetzt kommt. Ich muss es mir nicht mal angucken. Du zeigst jetzt ein Bild von Isaac Newton und von Brian May.
Das kann schon sein.
Das weiß ich, ohne es zu sehen.
Aber zieht euch das rein, es ist unglaublich, dass diese beiden quasi identisch aussehen, nur mit anderen Klamotten. Ja. Also Brian May ist die Wiedergeburt von Isaac Newton. Ich finde es stark.
Also für alle, die das gerade nicht sehen können, man sieht quasi diese
Lockenpracht,
Lockenmähne, die wirklich richtig bis auf die Schultern geht. So ein bisschen, als hätte man sich so das Fell eines Pudels als Perücke aufgesetzt. Schulterlanges, tolles Haar.
Jedenfalls, Brian May hat vor seinem Durchbruch mit Queen an seiner Doktorarbeit in Astrophysik gearbeitet, am Imperial College in London, und angefangen hat er 1970. Und der Titel seiner Dissertation ist A Survey of Radial Velocities in the Zodiacal Dust Cloud. Auf Deutsch die Untersuchung der Radialgeschwindigkeiten in der zodiakalen Staubwolke. Zodiakaler Staub, das ist Staub im Inneren des Sonnensystems, der hauptsächlich von Kometen und Asteroiden stammt. Und dieser Staub rotiert quasi in derselben Ebene wie die Planeten und der Großteil vom Rest unseres Sonnensystems. Das nennt man Ekliptik. Und wenn jetzt das Sonnenlicht an diesen kleinen Staubpartikeln gestreut wird, dann nennt man das eben Zodiakallicht, also dieses gestreute Licht da. Und May hat jetzt mit Hilfe des Sonnenlichts oder mit Hilfe dieses Lichts untersucht, wie schnell sich die Staubpartikel auf die Sonne zu oder von ihr wegbewegen. Das ist diese Radialgeschwindigkeit. Und er hat jetzt so spektroskopische Messungen gemacht und hat über die Dopplerverschiebung deren Geschwindigkeit bestimmt. Und Doppler-Effekt, das kennen wahrscheinlich alle, das ist so die Verschiebung von Frequenzen, wenn sich etwas, beispielsweise akustisches, so ein typisches Beispiel ist immer das Martinshorn, ne, bei einem Krankenwagen, wenn sich das auf einen zu oder weg bewegt. Und diese Veränderung des Tons ist eben diese Frequenzänderung. Und bei Schall, bei Licht wäre das dann entsprechend die Änderung der Farbe. Und darüber kann man eben bestimmen, wie schnell was unterwegs ist.
Und krass, und dann hat er quasi eigene Messungen gemacht oder hat er so auf so fertige Daten zugegriffen?
Nee, der hat eigene Messungen gemacht und ich habe mir dann seine Doktorarbeit mal angeguckt. Dazu packe ich euch auch den Link in die Shownotes. Da sind auch Fotos von ihm drin, wie er an so einem Teleskop und an solchen Messgeräten rumhängt. Damals schon mit so einer geilen Matte, aber noch nicht grau. Brian May wollte eben mehr über das Sonnensystem wissen und seine Arbeit hat dazu beigetragen, das Verständnis vom interplanetaren Medium besser zu verstehen. Also interplanetares Medium ist quasi dieses ganze Zeug, was so ja zwischen den Himmelskörpern rumfliegt. Also es ist ja nicht perfektes Vakuum, sondern immer mal Staub und irgendwelche anderen Krempel. Und wisst ihr, wann er fertig geworden ist mit seiner Dissertation?
Voll spät, oder?
Ja, 2007. Und da sieht man auch so ein bisschen, naja, manche Leute brauchen einfach ein bisschen länger bis zum Abschluss, aber 37 Jahre für eine Doktorarbeit, ja, schon stolze
Zeit. Gibt also noch Hoffnung für mich?
Ja, kein Stress, kein Stress.
Kann immer noch eine Doktorarbeit schreiben.
Auf jeden Fall, einfach mal anfangen und gucken, wo es einen hinbringt.
Aber wie cool das sein muss, wenn du dann irgendwelche so astrophysikalischen Konferenzen hast und dann lädst du einfach den Gitarrist von Queen
ja,
ein.
Ja, voll geil.
Brian May war neulich auch in Darmstadt, weil der ist ja jetzt auch involviert hier in diese ganze Osiris-Rex-Geschichte. Das ist da der Asteroid, Bennu heißt der Asteroid, genau, und Osiris-Rex war diese Mission, wo sie eine Sonde hingeschickt haben, um Bodenproben von diesem Asteroid zu holen. Genau, und da war er auch am Start.
Es ist so irre.
Ja, also der ist immer noch aktiv. Ja, ist geil.
Wahnsinn.
Nicht nur so Rock-Opas sind in der Wissenschaft aktiv, sondern auch in aktuellen Bands gibt es Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Und weibliche Wissenschaftlerinnen gibt es gar nicht so viele. Also ich habe so ein bisschen rumrecherchiert, aber...
Doch, die gibt's. Du meinst, die auch gleichzeitig Musik machen.
Genau, ja.
Es gibt keine, genau. Sorry.
Also es gibt keine weibliche Wissenschaftlerin. Ende der Folge. Also es gibt relativ wenig weibliche Wissenschaftlerinnen, die auch Musikerinnen sind und damit eben groß rauskommen. Eine, die ich gefunden habe, ist Mira Arroyo. Die spielt Keyboard und singt bei Ladytron. Habt ihr davon schon mal gehört?
Ehrlich gesagt, nein.
Das ist eine Elektropop-Band aus Liverpool. Ich kannte die bisher auch nicht. Das geht aber echt gut rein. Also das ist beispielsweise auf unserer Playlist. Und die stammt ursprünglich aus Bulgarien. Und die Band ist bekannt für ihren eher minimalistischen Stil. Die vermischen so Synthwave, Electroclash und New Wave. Und ist schon insgesamt so ein bisschen düster. Aber Mira ist Molekularbiologin und hat als Doktorandin in Oxford im Bereich Genetik promoviert. Also sie hat angefangen zu promovieren, hat ihre Promotion aber nicht abgeschlossen, weil ihr eben die Musik wichtiger war.
Aber sie hat ja noch 37 Jahre Zeit.
Ja, das habe ich mir auch gedacht. So, es ist ja nichts verloren. Also Ladytron war so erfolgreich, dass er eben diese wissenschaftliche Karriere dann abgebrochen hat. Und ja, wissenschaftlich hat sie eben geguckt, wie in Bakterien die Zellteilung funktioniert, vor allen Dingen damit, welche Rolle ein bestimmtes Protein bei der XRCD-Rekombination der DNS spielt. Also, wenn sich sozusagen dieses Erbgut teilt, dann muss sich ja quasi diese Chromosomen, die müssen sich auseinanderdrücken und dieses Protein, was sie eben untersucht hat, das bewegt diese DNS-Moleküle. Und das Ganze aktiviert dann auch so ein Rekombinationssystem, dass die Chromosomen dann zum Schluss in der neuen Zelle quasi wieder richtig rekombiniert werden und dass da eben keine Fehler passieren in diesen Tochterzellen, die dann entstanden sind. Und sie hat also wichtige Beiträge dazu geliefert, zu verstehen, wie da eben diese Bestandteile in den Zellen, in der DNS auseinandergebaut werden und wieder zusammengesetzt werden dann. Was ganz schön cool ist. Und bei ResearchGate, den Link packe ich euch auch mal in die Shownotes, da hat sie schon relativ viele Veröffentlichungen geschrieben, also wahrscheinlich könnte sie da auch irgendwie schon ihre Doktorarbeit zusammenklimpern, wenn sie dann mal irgendwann mit der Musik fertig ist. Also ich denke, reicht wahrscheinlich schon. Bin natürlich nicht im Gebiet jetzt so bewandert, aber sieht auf jeden Fall ziemlich gut aus.
Schon eine interessante Sache dann, ne? Weil du musst dich ja dann wirklich zumindest für ein paar Jahre für eine Richtung entscheiden. Ne? Also wenn du in der Wissenschaft Karriere machen willst, dann musst du da voll reingehen. Wenn du in der Musikkarriere machen willst, musst du da voll reingehen. Also ist schon irgendwie klar, warum du dann das eine Projekt schiebst und 37 Jahre später erst fertig bringst. So, weil parallel stelle ich mir das einfach, also fast unmöglich vor, ne, dass du es wirklich beides gleichzeitig machst.
Naja, also das ist auf jeden Fall super anstrengend, aber die dritte Person, die ich euch vorstellen will, die hat es geschafft. Also bei dem frage ich mich auch so ein bisschen, wie der das gemacht hat, weil der hat eine echt krasse Liste an Publikationen und auch Musik. Das ist Greg Graffin und der ist nämlich Sänger der legendären Punkband Bad Religion. Und der hat auch so ein Solo-Projekt, wo er schön Country-Musik macht. Und Bad Religion ist vielleicht einigen Begriff. Das ist so eine Punkband aus Kalifornien, die gibt es seit 1980. Und die spielen schön schnellen, sehr melodischen Punk mit so mehrstimmigem Gesang. Also klingt auf jeden Fall echt fantastisch.
Und ich war mit 14 bis 18 der größte Bad Religion-Fan auf der ganzen Welt.
Wow.
Das war wirklich, das hat extrem meine Jugend geprägt. Und zwar so sehr, ich hatte ja mal so eine Phase, das habe ich euch, glaube ich, schon mal erzählt. So nach außen habe ich das noch gar nicht so viel erzählt, aber ich habe ja mal so eine krasse christliche Phase gehabt, ne? Also wo ich so in so einer Freikirche drin war.
Mhm,
ist jetzt gar nicht mehr so, aber da hat die Kirche dann so Überhand genommen, dass ich quasi an einem Tag meine Bad Religion CDs weggeschmissen habe.
Oh, krass.
Also ich musste mich dann quasi entscheiden. Ja, und das war für mich ganz, ganz, ganz schlimm, weil ich so ein großer Bad Religion-Fan war und hab's dann natürlich Jahre später auch wieder gehört und ich lieb die total. Aber ja, weil das dann halt mit, also ja, waren schon krasse Konflikte, das ging dann nicht zusammen und dann musste ich mich für eine Sache entscheiden.
Oh, krass.
Aber jetzt ist alles wieder gut, jetzt bin ich wieder im Bad Religion-Game drin.
Sehr schön, hast das Kreuz wieder umgedreht.
Jack Pop wieder on track. Ja, also Greg Raffin, der ist auf jeden Fall sehr, sehr kritisch Religion gegenüber, wie wir gleich noch sehen werden. Jedenfalls ist er Zoologe und hat über Evolutionsbiologie promoviert. Und neben seiner Musikkarriere hat er eben immer wieder geforscht, hat publiziert und auch an verschiedenen Unis in den USA gelehrt. Und nach ihm ist auch ein ausgestorbener Vogel benannt, Quilliania graffini.
Wow.
Den Vogel hat aber nicht er entdeckt, sondern ein anderer Wissenschaftler, der riesiger Bad Religion Fan ist. Und eben auch Paläontologe und zu Greg Raffins Ehren hat er eben diesen Vogel nach ihm benannt.
Mega cool.
Seine Dissertation hat er 2003 abgeschlossen und das Thema war jetzt evolutionsbiologisch angelehnt, aber es ging eher um das Verhältnis zwischen Religion und Wissenschaft und wie das Ganze zusammengeht. Das Thema oder der Titel der Dissertation war oder ist Evolution, Monism, Atheism and the Naturalist Worldview, Perspectives from Evolutionary Biology.
Catchy Titel.
Es ist ein echt krasser Titel. Also er hat die Beziehung zwischen Evolutionstheorie und verschiedenen Weltanschauungen untersucht, wie Evolutionsbiologinnen und Evolutionsbiologen ihre wissenschaftlichen Erkenntnisse eben mit religiösen und philosophischen Weltanschauungen in Einklang bringen. Also hat viele Interviews geführt, hat sozusagen deren Arbeit untersucht, wie denn ihre Weltschauung da mit reingeht. Und er fand eben raus, dass Menschen, die professionelle Evolutionsbiologen sind, im Wesentlichen Atheisten oder Naturalisten sind und dass Evolution eben kaum mit religiösen Überzeugungen übereingeht. Und für die es nicht wissen, Naturalisten sind der Überzeugung, dass alles, was es so in der Welt gibt, einen natürlichen Ursprung hat. Also die lehnen alles Übernatürliche eben ab. Beispielsweise das Konzept von irgendeinem Gott, der übermächtig ist und Dinge eben verändern kann. Die Arbeit ist also nicht direkt naturwissenschaftlich, sondern hat auch viele philosophische und soziologische Inhalte und die Motivation, sich überhaupt mit Evolutionstheorie zu beschäftigen, war, dass in seinem Umfeld, in dem er aufgewachsen ist, eben so USA, eben Wissenschaft immer wieder in Frage gestellt worden ist und Religion sehr dogmatisch gelebt wurde. Er wollte Aberglauben und solchen Sachen eben Substanz entgegensetzen, wollte sich eben informieren, dass er eine gute Diskussionsgrundlage für diese ganzen Sachen hat. Und da ist er eben zur Wissenschaft gekommen, hat sich damit beschäftigt. Und kritisches Denken, das wollte er eben auch mit seiner Band fördern, wo Wissenschaft eben auch thematisiert ist oder wird. Und im Jahr 2003, als er eben dann mit der Promotion fertig war, da hat er auch einen sehr intensiven Mail-Austausch mit einem gläubigen Historiker, mit Preston Jones von der John Brown Uni gehabt, wo er eben intensiv über Glauben, Wissenschaft, Naturalismus und Christentum diskutiert hat. Und dieser Mailwechsel, aus dem ist dann auch ein Buch entstanden. Also das ist ganz schön krass. Ja, also er nimmt die Sache ziemlich ernst. Und ja, wie du schon gesagt hast, Greg Raffin, Bad Religion, super. Der wissenschaftliche Spirit schwingt da eben überall mit. Ganz schön geil. Also es gibt noch mehr Beispiele, vor allen Dingen eben von männlichen Wissenschaftlern, die in der Musik hängen geblieben sind. Beispielsweise der Sänger von The Offspring, das ist auch so eine California-Punk-Band, der ist promovierter Molekularbiologe. Auch ganz schön krass. Oder zum Beispiel Art Garfunkel von Simon & Garfunkel, der ist Mathematiker. Auch ganz schön cool. Also ihr seht, geht ziemlich gut zusammen und man muss es gar nicht so krass trennen, das eine oder das andere. Also man kann auch Kunst und Wissenschaft lieben.
Ja, geil. Das Coole an den Beispielen ist ja, dass sie das beides mit Exzellenz gemacht haben oder zumindest in beide Bereiche. Ja, weißt du, ich meine, dass jetzt ein Musiker oder eine Musikerin studiert ist, ist jetzt nicht so was Besonderes, aber dass sie dann wirklich auch in die Forschung gehen oder wirklich da Artikel veröffentlichen und Teil der Szene und der auch der Wissenschaftskultur dann sind, ne, damit,
ja.
Das ist schon cool.
Also, dass es eben wissenschaftliche Veröffentlichungen gibt, wo deren Namen draufsteht, das ist schon geil. Also, wie du sagst, die haben das ja ernst genommen. Das war jetzt nicht nur auf einer Arschbacke, dass man sagt, ja, ich mache jetzt mal hier so ein bisschen studieren und dies, das, sondern das hatte schon richtig Substanz.
Mein Lifehack übrigens für lange Studientitel, die schwer auszusprechen sind, wie das von Greg Graffin oder von Brian May, ist immer ein Harry Potter und davor zu packen. Harry Potter and the Survey of Radical Velocities in the Zodiacal Dust Cloud.
Okay, kommen wir jetzt zu dem Part, den ich vorhin schon ein bisschen angeteasert habe. Und zwar lassen wir es uns natürlich nicht nehmen, jetzt auch nochmal über Lyrics zu sprechen, die wissenschaftlich vielleicht nicht so ganz korrekt sind. Ich habe ja, wie eingangs schon erwähnt, diesen Thread gelesen. Und mein erster Gedanke, ich mache das nämlich immer bei solchen Sachen so, ich denke erstmal selber und dann gucke ich, was die anderen geschrieben haben. Und mein erster Gedanke,
das ist ja ein cooler Trick.
Ich habe auch studiert. Und mein erster Gedanke war dieses Lied Komet von Udo Lindenberg und Apache 207. Kennt ihr das?
Klar.
Wie ein Komet, der zweimal einschlägt. Darf man das singen oder ist das auch schon von der GEMA verboten? Wie auch immer, also mein Vater ist auf jeden Fall riesiger Udo Lindenberg-Fan und als das Lied neu war, hat er mich tatsächlich auch mal gefragt, ja, was ist denn mit den Kometen, die zweimal einschlagen? Und ich so, Papa, das gibt's nicht. Was ist das? Und ich habe bis heute keine Ahnung, was Udo Lindenberg damit meint. Also jetzt wirklich nicht. Ich meine, Kometen, habt ihr schon mal einen Kometen gesehen?
Ja.
Letztes Jahr im Oktober zum Beispiel?
Nee, aber es gibt diesen Hail Bob, den habe ich mal gesehen.
In den 80ern? Oder warte, wann war der?
Nein, das war irgendwann in den Ende der 90er war das, glaube ich.
Ende der 90er, stimmt, der war Ende der 90er. Ist für mich gefühlt genauso weit weg. Aber ja, cool. Nee, genau. Also Kometen sind ja quasi anders als Asteroiden. Das sind ja die man dann am Nachthimmel mit so einem Schweif dann immer sehen kann. Das sind
Dirty Snowballs.
Ja, ganz genau. Also es sind vor allem Objekte, die wahrscheinlich aus der Entstehungszeit vom Universum stammen und so hinter Neptun irgendwie ihren Ursprung haben und dann manchmal auf so eine Umlaufbahn gelangen, die dann so nah an der Sonne vorbeiführt und dann wieder ganz weit weg. Also das sind Kometen. Warum haben die diesen Schweif? Das liegt am Sonnenwind. Also der bläst dann quasi so Zeug von dem Kometen weg, weil es einfach immer heißer wird. Also Henry meint ja gerade schon Dirty Snowballs. Das sind, die bestehen aus Gestein und vor allem auch aus Eis. Und wenn die nah an die Sonne kommen, dann verdampft das Eis zum Beispiel. Ja, und aber auch genauso wie Asteroiden können die natürlich irgendwo einschlagen, zum Beispiel auch auf der Erde oder auf anderen Himmelskörpern. Aber ich mach's kurz, also wenn die einmal eingeschlagen sind, dann sind die einmal eingeschlagen und dann bouncen
dann liegen
die nicht.
Die dort.
Und dann bouncen die nicht wieder zurück und schlagen einfach nochmal ein.
Ja, oder schlagen
also,
durch,
ja.
Weißt du? So bruch, einmal durch die Mitte durch und dann weiter.
Wow, ja, so durch den Erdkern und dann ja, wahrscheinlich hat Udo Lindenberg das gemeint. Ja, dieses extrem seltene Phänomen von diesem Kometen, die zweimal einschlagen. Ja, ich habe keine Ahnung. Also das Lied ist ja auch irgendwie catchy, aber das gibt's nicht. Also was vielleicht gerade noch so rankommt, das gab es nämlich, also dass es gar nicht so abwegig ist, dass ein Komet quasi sich so einem Planeten nähert. 1994 zum Beispiel ist Shoemaker-Levy 9, heißt der Komet, auf dem Jupiter eingeschlagen. Und das ist ganz cool, weil da gibt es Beobachtungen von. Also es gibt quasi so einen kleinen Zeitraffer, wie das passiert ist.
Echt?
Ja, genau. Wow. Also da gibt es Aufnahmen von, wie der da langsam einschlägt. Und da ist es tatsächlich so passiert, dass der Komet quasi über diese Roche-Grenze gekommen ist. Die Roche-Grenze ist quasi so eine Grenze um den Planet. Wenn ein Objekt näher kommt als die Roche-Grenze, dann wird der zerrissen durch Gezeitenkräfte. Und dann sind natürlich die Bruchstücke nacheinander aufgeschlagen. Also da könnte man jetzt vielleicht noch gerade so argumentieren.
Haut's doch hin.
Könnte man gerade noch so argumentieren, dass der quasi mehr als einmal einschlagen kann, also vielleicht auch zweimal. Das wäre jetzt ein kleines Loophole, was wir uns vielleicht gönnen könnten, genau.
Ey, Udo Lindenberg, voll der Experte.
Ja, hat er eigentlich auch, hat er auch eine Doktorarbeit geschrieben, oder ich?
Über Eierlikör, ja.
Oh, stimmt. Auch diesen Eierlikör habe ich auch meinem Vater schon mal zu Weihnachten oder zum Geburtstag geschenkt, weiß ich jetzt gar nicht mehr so genau. Wie gesagt, er ist großer Fan von Udo Lindenberg, ja. Nee, genau, aber ja, das gibt's nicht und Punkt. So geht es ehrlich gesagt vielen Lyrics. Also als ich dann doch mal die Kommentare angeguckt habe von besagtem Thread, gab es einige Beispiele, die ich sehr cool fand. Und das, was ich mit am besten noch fand oder wo ich vielleicht nicht selbst drauf gekommen wäre, aber das Lied ist auch sehr bekannt. Und ich habe mich, ich muss mich jetzt sehr durchringen, dass ich das hier mit reinnehme in die Auflistung, weil ich bin gar nicht mal so gut darin, das englische TH richtig auszusprechen. Aber es geht um das Lied Year 3000. 3000.
Super.
3000. Genau, von der Band Busted. Viele von euch kennen bestimmt die Jonas Brothers Version, so wie ich, die auch dachte, das ist die originale Version, aber das ist nicht die originale Version. Genau, die haben das nur gecovert. Und das Lied besingt quasi jemanden, der in die Zukunft gereist ist, nämlich in das Jahr 3000 und dann wieder zurückgekommen ist und von seinen Erfahrungen berichtet. Und er sagt, not much has changed, but they lived underwater. Not much has changed? Weiß ja nicht. Ja. They lived underwater.
Aber ich sag mal, wenn alles gleich ist, außer dass sie unter Wasser leben, ist ja an sich nicht viel. Wenn die trotzdem zur Arbeit fahren mit Unterwasserautos.
Vielleicht meinen die das so. Ja.
Oh, das ist so ein krasses Understatement. So wie, nö, war alles ganz normal. Aber sie leben unter Wasser.
Aber eigentlich war es ganz anders.
Genau, ja, genau. So.
Ja, also ich habe mich zum Beispiel auch gefragt, meinen die, they live underwater im Sinne von, die Evolution hat jetzt gemacht, dass man auf einmal unter Wasser lebt, oder they live underwater, so, aber in so Anzügen, also so wie man auf dem Mars mit so Raumanzügen wäre, nur halt underwater einfach in so einem Taucheranzug. Das ist jetzt, das ist nicht spezifiziert in diesem Lied.
Das ist der Song des Klimawandels, ist das. Die müssen unter Wasser leben, die können gar nicht anders, weil die Pole geschmolzen sind. Das ist doch krass.
Ja, aber wenn die Pole geschmolzen sind und so weiter, warum machen die dann nicht so Waterworld-Style auf Booten wohnen?
Weil es oben zu heiß ist. Die Strahlung ist alles krass, Anne.
Oh.
Du musst dir das vorstellen. Das ist einfach alles viel zu krass.
Ich muss mir das vorstellen.
Ja.
Ja.
Das ist oben viel zu heiß, kommt die Sonnenstrahlung rein, wird alles reflektiert, muss unter Wasser. Das ist der einzige Ort, wo es noch kühl ist.
Ey, aber selbst das unter Wasser wird es dann ja sau warm. Die Meere heizen sich ja auch auf. Und da gibt es kein Leben mehr, weil alles voll Algen ist und so ein Zeug.
Na gut.
Naja, vielleicht, wenn man sich dann von Algen ernährt, wenn man die Menschen auch noch von Algen ernährt. Aber okay, also je nachdem, wie man es meint. Also ich würde jetzt sagen, wissenschaftlich korrekt wäre es, wenn wir sagen, okay, die leben irgendwie unter Wasser und in so einer Art Raumanzug, Taucheranzug, in so einer Art Taucheranzug. Wissenschaftlich nicht ganz so korrekt wäre es tatsächlich, wenn sie sagen, dass das so ein Evolutionsding ist. Es gibt ja die Theorie, dass der Mensch irgendwann mal in seiner Entwicklung auch mal unter Wasser gelebt hat. Also so ein Vorfahre vom Mensch. Es ist jetzt, das ist nicht super wissenschaftlich anerkannt, ne? Und die meisten sagen, ja, das ist eh Quatsch. Aber es gibt einige Leute, die da Verfechter von dieser Theorie sind. Das ist nämlich die Wasseraffentheorie, ist der offizielle Titel. Kennt ihr das nicht?
Nein, das habe ich noch nie gehört.
Ach krass, okay. Ich weiß gar nicht, wann ich das erste Mal gehört habe. Ja. Naja, dass so bestimmte anatomische Merkmale vom Menschen so minimal vielleicht darauf hindeuten, dass man mal unter Wasser gelebt hat. Zum Beispiel, dass wir so wenig Haare haben und so stromlinienförmig sind.
Aber das
und
ist
dass
doch
die Füße verhältnismäßig groß sind für Säugetiere. Das sind so angebliche Indizien. Ja, wie gesagt, es konnte sich nicht durchsetzen, ne? Aber es ist eine Hypothese.
Also, was ich mal gelesen, ich habe mal so ein Buch gelesen, das hieß Der Fisch in uns.
Ja.
Und da geht's um so diese Evolution von, ja, allem eigentlich, was so an Land ist. Und dass Embryonen quasi die Evolution nochmal durchlaufen.
Mhm.
Also quasi, wenn sich die Zellen dann anfangen zu teilen und dieser Embryo entsteht und so, dann durchläuft der Embryo so verschiedene Stadien. Quasi diese Embryonen von Menschen und Fischen sind sich am Anfang sehr, sehr ähnlich und dann zweigelt sich das so auseinander, dass es dann halt, das eine wird ein Fisch, das andere wird dann, keine Ahnung, Eidechse und Delfin und so, aber quasi alles durchläuft in der Embryonalentwicklung nochmal diese ganzen Stufen.
Wir haben in der Schule in Bio mal so einen Film geguckt, wo man auch quasi so im Zeitraffer gesehen hat, wie sich so Embryonen entwickeln von verschiedenen Tieren und auch von einem Menschen. Und die sehen am Anfang wirklich alle gleich aus.
Ja.
Also
ja,
gefühlt ja, alle ja, Embryonen ja. sehen am Anfang gleich aus. Das fand ich damals auf jeden Fall schon auch sehr beeindruckend.
Ja.
Also wie man es nimmt, das Lied ist, ich würde jetzt nicht sagen, wissenschaftlich falsch. Man kann es so oder so auslegen. Und auch bei diesem Lied werde ich es mir nicht nehmen lassen, noch so einen Weltraum-Fact zu sagen. Und zwar in der AstronautInnen-Ausbildung, jetzt bei NASA und ESA zum Beispiel, ich weiß nicht genau, wie es bei den anderen Weltraumorganisationen ist, aber da gibt es so eine Vorbereitungsstufe, wo die so eine Woche oder was in so einer Unterwasserstation leben. Also gefühlt, so wie Sandy bei SpongeBob, in so einer Kuppel.
Ja.
Wo die dann ab und zu halt mal rauskommen und dann üben sie quasi wie so Außenbordeinsätze und so und müssen dann auch durch so eine Luftschleuse und die sind da wirklich mehrere Tage einfach in dieser Station. Ich glaube, das ist sogar, wahrscheinlich ist es in Florida, jetzt bin ich nicht gut vorbereitet, aber das ist genau an der Küste irgendwo unter Wasser. Und Matthias Maurer, der deutsche Astronaut von der ESA, der hat nämlich, da habe ich das erste Mal gelesen, ich lerne auch immer wieder noch so neue Astrofacts, aber in seinem Buch habe ich zum ersten Mal davon gelesen, dass er das auch gemacht hat, so als Vorbereitung. Mhm. Also fand ich auch ein bisschen crazy, aber ja, das in der Theorie funktioniert das, ja klar, also wie man auch im Weltall, wo es ja auch unmöglich ist zu leben, ohne quasi die Raumstation oder so, so kann man es natürlich dann auch unter Wasser machen.
Ja, cool.
Kommen wir zu noch einem Beispiel, was auch ein bisschen in die Richtung geht. Das ist vielleicht nicht ganz so wissenschaftlich korrekt. Ich finde bei diesen ganzen Liedern, wenn man sich dazu Gedanken macht, muss man immer so gucken, ja, okay, das meiste ist auch einfach eine Metapher. Und eine Metapher ist natürlich Klar. nie wissenschaftlich korrekt. Ne? Also das jetzt mal so, wir sind ja nicht blöde. Also wenn wir jetzt sagen, das stimmt aber nicht, das ist ja gar nicht so. Also wir checken manchmal schon, dass das auch eine Metapher ist. Und
aber nur manchmal. Nur manchmal checken
aber wir es. Aber nur manchmal. Manchmal checken wir es nicht, aber
sehr
manchmal
oft
checken
wir
es auch. Genau. Und dann ist mir noch ein Lied eingefallen, bei dem das vielleicht ein bisschen in die Kategorie fällt. Und das ist ein SingStar-Hit. Ich habe so um 2007, schätze ich mal rum, als Brian May seine Doktorarbeit abgeschlossen hat, da habe ich exzessiv SingStar gespielt hier mit ein paar Leuten aus meiner Schulklasse.
Geil.
Und ein mega SingStar-Hit ist Eternal Flame. Auch Eternal Flame übrigens ist ein Lied, wo ich die ganze Zeit dachte, das ist von Atomic Kitten, aber es ist nicht von Atomic Kitten.
Nein,
es
ist von den Bengals.
Von den Bengals, genau. Auch das ist nur ein Cover.
Close your eyes, give me your hand. Ah, schön, ja.
Genau, Eternal Flame, ewige Flamme. Gibt es eine ewige Flamme, wenn wir es ganz genau nehmen? Nein. Also wenn wir es ganz genau nehmen, was braucht eine Flamme, um zu brennen? Die braucht Brennstoff, die braucht Sauerstoff. Wenn man das wegnimmt, dann ist sie weg. Also so ewig existieren kann eine Flamme nicht. Ich habe eine witzige Story dazu gelesen, wie die Bengals auf ihren Song Eternal Flame gekommen sind, also wie dieser Song entstanden ist. Und zwar waren die beim Grab von Elvis Presley, wo so eine ewige Flamme brennt. Das ist öfters mal an so Denkmälern und so, die natürlich dann auch einfach mit Gas versorgt wird, ne? Und deswegen brennt die ganze Zeit. Und anscheinend standen die da und es hat geregnet und dann ist diese Flamme ausgegangen und dann waren die so traurig. Eigentlich
nein.
Eternal Flame.
Wow.
Genau, also so ist anscheinend dieses Lied entstanden, fand ich mega funny und es gibt das nicht nur, diese ewigen Flammen gibt es nicht nur an Denkmälern, also künstlich, sondern es gibt auch natürlich vorkommende ewige Flammen und das ist dann an so Stellen, wo so ein bisschen Erdgas aus der Erde austritt. Und da gibt's so Wasserfälle in New York, nicht in New York City, sondern in dem Bundesstaat New York, im Westen von New York. Und das sind auch die Eternal Flames Falls, so heißen die Wasserfälle da. Und da ist auch so eine Flamme und das sieht cool aus, direkt hinter so einem Wasserfall. Genau, also da.
Hinter dem Wasserfall?
Ja, genau. Also die ist so ein bisschen hinter dem Wasserfall zu sehen.
Ja, das ist ja doppelt tricky. So, die muss erstmal ewig lodern und dann muss sie aufpassen, dass sie nicht permanent das Wasser rankommt.
Ja, voll. Also bei Wikipedia steht, diese Flamme ist fast das ganze Jahr über sichtbar. Also so eternal ist sie dann wahrscheinlich auch nicht, weil vielleicht passiert es schon manchmal, dass sie dann so ein bisschen ausgeht.
Und wer macht die wieder an? Geht dann einer hin und macht das wieder an.
Ja, genau.
Mit so einem Feuerzeug.
Ja.
Nee, aber schon gute Frage, ne? Gerade auch bei diesen
Aha, nee, ich habe jetzt hier gerade nochmal drauf geklickt, nur sehr selten muss sie neu entflammt werden. Also es klingt ja schon so, als ob das jemand macht. Ja, nee, das meine ich, wahrscheinlich macht das dann jemand.
Aber dann ist auch die Frage, ob das irgendeinen Nutzen hat, dass das brennt oder ob es nur so ein Touri-Ding ist. Weißt du, also ist es sinnvoll, dass das austretende Gas abgebrannt wird, damit sich quasi, weißt du, das nicht ansammeln kann, so in einem Reservoir und es dann zu einer Explosion kommt oder so? Oder ist es einfach nur cool, damit du sagen kannst, hey, guck mal, hinter meinem Wasserfall, hast du schon meine Flamme gesehen? Ich zeig dir doch mal was.
Wahrscheinlich ist es eher ein Zweiteres. Also, dass es so aus Witz gemacht wurde. Ich kann es mir nicht vorstellen, weil wahrscheinlich, also ich weiß jetzt auch nicht, in was für Mengen da das Erdgas austritt und ob das irgendwie wichtig ist, das anzuzünden. Aber das wird ja also zum Beispiel bei Raketenstarts, OMG, ich sag wieder was zum Weltraum, bei Raketenstarts passiert das ja auch, dass, ne, dass auch so, so überschüssiges Zeug, was da austritt, das wird manchmal auch angezündet. Oder auch in Fabriken sieht man das ja auch manchmal, dass da so eine Flamme brennt und das ist genau das Gleiche im Prinzip. Also, dass die das dann auch bewusst machen.
Ja.
Genau. Aber ja, ihr könnt in Urlaub fahren in den Bundesstaat New York und euch die Eternal Flame angucken oder das Grab von Elvis Presley. In Deutschland gibt es auch so ein paar von diesen Sachen. Theodor-Heuss-Platz in Berlin zum Beispiel, da ist auch so eine ewige Flamme. Aber wenn man es ganz genau nimmt, und dafür sind wir ja jetzt heute da, dann kann natürlich keine ewige Flamme in echt geben. Tut uns leid, Bengals, und auch tut uns leid, Atomic Kitten.
Ich habe auch noch ein Beispiel für so eine Songzeile, die man zumindest wissenschaftlich auslegen kann. In der Wissenschaft geht es ja häufig darum, dass du das imperiale System hast und das metrische System, und wir sind uns alle einig und alle Wissenschaftler auf der Welt sind sich einig, dass das metrische System das geilere ist.
Es ist einfach superior.
Ja, es gibt aber einen Song, bei dem das total bescheuert wäre, nämlich I'm Gonna Walk 500 Miles von den Proclaimers. weil es lässt sich einfach total bescheuert singen. And I'm gonna walk 804 Kilometer. And I'm gonna walk 804 Kilometer. Also da machen wir eine Ausnahme.
Touché.
Wir haben es vorhin nur kurz angerissen, aber für den nächsten Part würde mich sehr interessieren, wie weit eure formale musikalische Bildung geht. Anne, du hast gesagt, du warst in der Big Band. Was hast du gespielt?
Klavier. E-Piano offiziell, aber ich hab mal Klavier gespielt,
und
ja.
Kannst du es immer noch?
Ja, schon. Also so ein paar Sachen kann ich schon spielen.
Hey, weil wir waren doch neulich erst bei dir. Ich habe gar keins gesehen.
Nee, bei meinen Eltern ist ein Keyboard. Ich hatte nie ein Klavier. Ich hatte immer nur ein Keyboard und das ist immer noch auch bei meinen Eltern. Die das jetzt hoffentlich nicht hören, weil letztens musste ich schon ich habe ehrlich gesagt schon ganz viele Instrumente gespielt, weil ich bin so, ich finde immer alles so cool, wenn wir alles ausprobieren. Die haben mich neulich schon gezwungen, vom Dachboden die Gitarre, den E-Bass und das Saxophon mitzunehmen.
Wow!
Und
was?
Und Mama, ich will jetzt nicht auch noch das Keyboard abholen, also bitte behalt das da.
Was, Anne? Wie gut kannst du diese Instrumente spielen?
Das wussten wir nicht.
Ich weiß, das wusstet ihr nicht. Ich kann ungefähr jedes Instrument so ein bisschen spielen. Also auch so, ich könnte auch so ein bisschen was auf dem Schlagzeug zum Beispiel spielen, wenn man mich lässt. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich irgendwas so ultra gut kann. Klavier kann ich am besten, weil da habe ich, als ich klein war, schon mit angefangen. Genau. Und die anderen Sachen waren eher so zufällig. Also ich fand es dann immer so cool. Zum Beispiel war ich ja in der Big Band mit dem Klavier und dann war ich so ein bisschen neidisch, weil natürlich die anderen aus der Big Band mit Trompete und so, die konnten ihr Instrument immer überall mitnehmen. Und ich so, ja, klasse mit meinem Klavier. Und dann habe ich zum Beispiel, deswegen wollte ich dann Saxophon spielen, damit ich auch noch sowas kann, was man so mitnehmen kann. Ich habe mal so Schüleraustausch in Tschechien gemacht und da habe ich so E-Bass-Unterricht bekommen, weil der E-Bass-Lehrer Englisch konnte und das war der Grund. Also es war einfach das einzige Instrument, was ich da hätte machen können. Und das war mega cool und Fun Fact über mich, und ich weiß gar nicht, das wissen, glaube ich, Leute gar nicht, aber ich war dann in Tschechien in einer Pink Floyd Coverband und habe da so mit.
Was?
Ja.
Ist ja unfassbar, was heute rauskommt. Ein
wichtiger Part von meinem Leben, den habe ich so ein bisschen ausgeblendet.
Ey, voll geil.
Podcast ist fast durch und jetzt kommen die Dinger raus hier. Wahnsinn.
Abgefahren. Ey, da hättest du aber diese Big Band-Leute mit so ein paar geilen Basslines in Grund und Boden bassen können.
Vermutlich.
Ey, wie geil ist denn das?
Und die Pink Floyd, übelste Altherrenmusik. So, also geile Musik, geil, ne?
Aber war auch cool.
Ja, auf jeden Fall. Na gut, also, Anne, du bist prädestiniert für diesen Part. Steht außer Frage, du hast Ahnung.
Also ich muss dazu sagen, ich habe überhaupt keine Ahnung.
Okay, du gleichst das sehr gut aus, Henry.
Ich kann nur ein paar Gitarrenakkorde und das war's.
Das ist gut. Nur der Vollständigkeit halber, viele wissen das, ich habe wirklich jahrelang von Musik auch gelebt, auch in Coverbands, in Hochzeitsbands und so weiter. Also ich würde auch nicht sagen, dass ich besonders gut war, aber es hat immer zum Überleben als gereicht. Aber das soll gar nicht Thema sein. Es geht aber trotzdem natürlich so ein bisschen darum, wie Musik und Mathematik in diesem Fall sich miteinander verbinden lassen. Und dafür ist es schon ganz gut, so ein bisschen Ahnung von Noten zu haben. Und wir werden da ein bisschen was jetzt auch auffrischen. Denn ich habe mir mal angeguckt, wie viel Mathematik steckt in der Musik oder in welchen Bereichen kommt denn in der Musik relativ viel Mathematik vor. Und wir starten vielleicht mal bei dem, was quasi der Musik zugrunde liegt, nämlich bei den verschiedenen Taktarten. Also das meiste, was wir im Radio hören, das ist ja in so einem klassischen Viervierteltakt. Wir haben damals bei der Coverband immer gesagt, four to the floor, wenn du quasi auf die Viertelnoten immer eine Bassdrum setzt, ja, das ist dieser typische EDM-Beat, so dum, 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 ja, also wo du richtig schön zu tanzen kannst. Und das zieht sich durch eigentlich fast jeden Popsong durch, einfach weil das eben gefällig ist.
Und weil man so gut so mitklatschen kann.
Ja, ja. Und da kannst du als Deutscher, bei Four on the Floor kannst du als Deutscher auch nichts falsch machen. Die Deutschen, die klatschen ja nicht auf 2 und 4, wie alle coolen Menschen, sondern immer auf 1 und 3. Und Schatzi, komm mal rüber, talalalalala.
Also richtig schöner Fernsehgartenklatsch.
Genau, und bei Four on the Floor kannst du auch nichts falsch machen, weil da klatscht du einfach immer. So, da kann nichts passieren. So, wenn wir jetzt sagen, okay, wir wollen ein bisschen frickliger werden, ja, es geht ja jetzt um Mathe, so, also vier Viertel ist ja jetzt so nichts Besonderes, so. Wir wollen ein bisschen frickliger werden, dann hast du auch dieses typische Walzer-Feeling bei einem Dreiviertel- bzw. Sechs-Achtel-Takt, ja, also dieses m-da-da, m-da-da. Ja, da hast du quasi eine Viertel, die fehlt, drei Viertel, aber es ist immer noch ein gelerntes Muster. Ja, also du kannst irgendwie, du weißt, das ist so diese Schunkelmusik. Man kann aber natürlich noch jede Menge anderen Scheiß damit machen, indem man diese Zahlen, die über und unterm Bruchstrich stehen, ein bisschen variiert. Und damit wir verstehen, was da genau passiert, habe ich André, ja, den Gitarristen, nochmal gebeten, uns zu erklären, was denn überhaupt erstmal ein Takt ist.
Ein Takt ist eine rhythmische Einheit, die uns ein Gefühl dafür gibt, ab wann sich gewisse Sachen wiederholen, damit es einfach eine Struktur gibt für alle Musiker. Und ein Viervierteltakt bedeutet, dass dieser Takt aus vier Schlägen besteht, die nennt man dann Viertel oder Beats. Und 120 BPM beispielsweise würde bedeuten, dass 120 solcher Schläge pro Minute zu hören sind und vier davon machen einen Takt aus in einem Viervierteltakt. Und dann kann man aber auch sagen, okay, warum spiele ich jetzt noch vier Viertel? Lass doch mal fünf Viertel machen. Sting hat so einen Song beispielsweise rausgehauen, Seven Days, und der ist komplett in einem Fünfvierteltakt geschrieben. Das wäre dann quasi 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5.
Und den können wir euch jetzt hier leider nicht vorspielen, den findet ihr in unserer Spotify-Playlist. Aber ich habe mal geguckt, welche anderen bekannten Songs noch im Fünfvierteltakt stehen, weil ich finde, es ist schon nicht ganz so intuitiv. Ne? Es ist nicht so ein Walzer, dum-da-da, sondern bis 5 zählen und dann wieder eine Betonung setzen, ist schon ein bisschen anstrengender. Ich habe euch mal noch was mitgebracht, und zwar das Mission Impossible-Thema. Das steht auch im Fünfvierteltakt. Das haben wir jetzt natürlich nicht im Original dabei, aber eine Adaption, wo man eben den Fünfvierteltakt auch ganz gut raushört. Hört mal hier rein und sagt mal, wie ihr das empfindet, wenn ihr da zuhört.
Ich würde gerne in eine Bank einbrechen bei der Mucke und irgendwas ausrauben.
Ist schon ein bisschen anders, wenn man jetzt so versucht mitzuzählen, aber es ist noch nicht krass, oder?
Ich habe es gerade probiert und ich habe, ja, ich fand es auch nicht so komisch jetzt beim Hören.
Ich finde es unruhig. Es macht es irgendwie unruhig.
Genau, es gibt so eine Imbalance, ne, weil du ein bisschen verschieden aufteilst. Meistens hast du vorne eine Dreiergruppe und hinten eine Zweiergruppe. Und beim Mission Impossible-Thema ist noch sehr verwirrend, dass du ja quasi trotzdem nur vier Schläge hast, die aber über diese fünf Viertel ausgehalten werden. Ne? Also es ist ja bam, 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 bam. Das sind immer vier Schläge, die aber auf fünf Viertel aufgeteilt. Das ist noch ein bisschen verwirrender. Es gibt aber andere bekannte Songs, die in einem Fünfvierteltakt stehen. Ganz bekannter Jazz-Standard ist Take 5 von Dave Brubeck. Aber kommt auch in der Popmusik vor. Zum Beispiel, das wird Anne sehr gefallen, bei Taylor Swift. Kennst du den Song Tolerated?
Ich habe schon gesehen, dass du das in die Spotify-Playlist gepackt hast und habe schon gedacht, hä, wieso ist das da drin? Jetzt weiß ich's.
Ja, genau. Steht im Fünfvierteltakt. Also man sieht, es ist quasi ein, ich sag mal in Anführungszeichen, krummer Takt, ja, aber ist jetzt gar nicht so ungewöhnlich. Gehört noch zu den, ich sag mal, geläufigeren. Jetzt kann man sich natürlich fragen, warum macht man das überhaupt? Warum macht man nicht alles Vierviertel oder Dreiviertel? Es hat natürlich viel mit musikalischer Freiheit zu tun, auch ein bisschen dagegen, so diese Langeweile zu durchbrechen, dass immer alles gleich klingt. André hat noch gesagt, es macht natürlich auch einfach Spaß, damit rumzuexperimentieren. Und es ergeben sich natürlich ganz neue Möglichkeiten und Herausforderungen. Und wenn wir jetzt mal ganz ehrlich sind, 5/4, das ist ja auch ehrlich gesagt was für Amateure, Stümper und Jazzer. Richtig krumme Takte. Wo gibt's richtig krumme Takte? In welcher Musikrichtung? Henry, hast du eine Idee?
Metal.
Ja!
Metal.
Also in der progressiven Rockmusik und vor allen Dingen im progressiven Metal, da liebt man das. Liegt vor allen Dingen daran, dass Metal sehr viel Wert auf Rhythmus legt. Gutes Beispiel dafür ist die amerikanische Progressive Metal Band Dream Theater aus New York. Die sind seit den 90ern eine Instanz in der Szene und ganz bekannt für ihre Virtuosität. Und die haben auch ganz viele so verschachtelte Strukturen und so epische Songs und auch ganz komplexe Texte. Und die haben einen Song, das ist auch in der Playlist, der heißt Dance of Eternity. Der geht 6 Minuten 14. Schätzt mal bitte, wie viele Taktwechsel die da drin haben.
Du meinst, wo das sich ändert? Also wo?
Genau, also die, ich kann ja mal sagen, wie sie wechseln. Sie wechseln vom 5/8 in den 6/8, 7/8, 9/8, 11/8, 3/4, 4/4, 6/4, 12/8. Boah. Also es sind alle möglichen Arten zu zählen, sind da mit drin. Und ihr sollt mal schätzen, wie viel Wechsel innerhalb dieser 6 Minuten vorkommen.
30.
Wenn du das schon so aufzählst, ja, ich hätte jetzt auch sowas so 20, 30 Mal, vielleicht auch 50. Ich erhöhe auf 50.
Es sind über 120 Taktwechsel.
Was ist mit denen?
Was?
Wie edgy wollen die sein?
Es ist teilweise eben so, dass du wirklich von Takt zu Takt die Taktart wechselst. Also dass nicht mal zwei Takte, die aufeinanderfolgen, in derselben Taktart stehen. Also man sieht, Bruchrechnung ist essentiell, ja, im Progressive Metal. Wenn du da überleben willst, musst du eine gute formale mathematische Bildung haben, um überhaupt gut mitzählen zu können. Und ich habe mir gedacht, Dream Theater ist jetzt vielleicht ein bisschen krasses Beispiel. André und ich, wir haben euch einen anderen Song mitgebracht und zwar einen Song von der Band Tool. Ist auch eine Progressive Metal Band, aber von der anderen Seite der Küste, die kommen aus Los Angeles. Und die haben 2001 einen Song rausgebracht, Lateralus heißt der.
Ultra geil.
Kennst du, ja?
Ich liebe Tool.
Ah, da habe ich einen richtigen hier gefunden. Ja, sehr gut. Der Song geht 9 Minuten 24, muss man also ein bisschen Zeit mitbringen. Und das Hauptriff, das besteht eben aus einer Kombination von drei Taktarten, die nicht in Viertel gezählt werden, sondern in Achteln. Einfach, weil es sich einfacher zählen lässt, ne? Sonst wäre es viel zu langsam. Und dieses Hauptriff, das besteht aus einem 9-Achtel-Takt, gefolgt von einem 8-Achtel-Takt und einem 7-Achtel-Takt. Und das direkt hintereinander. Und man könnte jetzt sagen, fürs ungeübte Ohr, der erste Takt hat quasi eine Achtelnote zu viel, der zweite ist richtig und der dritte hat eine zu wenig. Und André hat das mal aufgenommen. Natürlich nicht in der Tool-Version, ne, dürfen wir nicht, aber André hat mal seine eigene Version draus gemacht und wir hören mal ganz kurz rein und ich werde ab dem zweiten Teil dazu mitzählen. Ihr könnt ja mal am Anfang versuchen mitzuzählen. Also hier kommt Andres Version von Tools 9er, 8er und 7er Taktwechsel. Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben.
Krass.
Wow, ja.
Wow.
Ich hab's nicht so gut hinbekommen. Ich war auch die ganze Zeit so auf meinem Knie am Tippen, aber ja.
Aber ist schon ungewöhnlich, oder? Fühlt sich weird an, oder?
Mhm. Bisschen schade.
Also bei Tool hat man auch immer das Gefühl, man stolpert so beim Hören. Also das ist so, wenn man so ein Tool-Lied das erste Mal hört, das ist immer super sperrig, man kommt nicht rein und man muss das 100-mal hören, aber dann ist es einfach nur ultra geil.
Tool haben natürlich noch kompliziertere Sachen gemacht, das war jetzt nur ein bisschen, ich sag mal, einfacheres Beispiel für uns. Und um da reinzukommen, braucht man schon viel Übung. André hat mir noch erzählt, es kommt dann auch so zu witzigen Momenten, dass sich die Mitglieder von Tool manchmal selber nicht einig sind, wo jetzt die nächste Eins ist. Also die müssen selber dann überlegen, wo geht's denn jetzt eigentlich genau weiter. Aber der Taktwechsel ist nicht das Einzige, was jetzt cool an dem Song ist, sondern es gibt dazu noch eine kleine Mathe-Story. Also wir haben ja gesagt, der Taktwechsel ist 9/8, 8/8, 7/8 und kurz kann man das schreiben 9/8/7. Das war auch der Arbeitstitel des Songs. Und 987, das ist jetzt keine Allerweltszahl, 987 ist eine sogenannte Fibonacci-Zahl.
Oh.
Um präzise zu sein, ist das die 16. Zahl in der Fibonacci-Folge. So, und jetzt kann uns Aeneas von Fakt abhelfen. Der ist nämlich nicht nur Wissenschaftsjournalist und Podcaster, sondern er hat auch Mathe und Physik studiert. Und ich habe Aeneas gefragt, ob er uns die Fibonacci-Folge mal ganz einfach erklären kann. Und deswegen kommt hier jetzt eine kleine mathematische Einordnung von ihm.
Also die Fibonacci-Folge, das ist die berühmteste Zahlenfolge in der Mathematik. Die ist deshalb so berühmt, weil sie in der Natur vorkommt. Man kann sie in Sonnenblumen sehen, in Tannenzapfen. Und sie ist auch berühmt, weil sie so super einfach ist. Die Fibonacci-Folge baut man so. Die ersten zwei Zahlen sind vorgegeben, das ist die 0 und die 1. Und um die jeweils nächste Zahl zu kriegen, addiert man einfach die beiden letzten Zahlen, die man auf der Liste stehen hat. Also die Folge lautet 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, jetzt wird langsam knifflig im Kopf, 34, 55, so, das wird jetzt peinlich, den Rest könnt ihr selber ausrechnen. Klingt jetzt erstmal wie langweiliges Addieren für Zahlenfetischisten, aber diese Zahlen, zumindest die kleineren auf der Liste, die Liste geht ja unendlich lange weiter, die kleineren Zahlen tauchen in der Natur auf. Zum Beispiel wie Blätter an einem Stängel angeordnet sind oder die Knospen bei so einem Tannenzapfen oder die Waben auf einer Ananas. Also die Fibonacci-Zahlen sind offenbar die geheimen Lieblingszahlen der Natur.
Und dadurch bekommen die auch immer wieder so einen, ich sag mal, mystischen Anstrich, ne? Das passt dann wiederum ganz gut zu Tool, die sich ja natürlich auch in sehr komplizierten Texten und Themen, teils philosophisch, teils spirituell, aber auch psychologisch mit der Welt auseinandergesetzt haben. Und die haben dann gesagt, na gut, wenn wir jetzt schon so einen Arbeitstitel mit der 16. Fibonacci-Zahl haben, dann bringen wir jetzt in den Song noch viel mehr Fibonacci rein. Henry weiß es jetzt schon, deswegen frage ich Anne. Anne, kannst du dir vorstellen, wie sie das gemacht haben?
Mehr Taktwechsel?
Nein.
Oh, ich weiß es nicht.
Macht nichts. Sie haben es über die Lyrics gemacht, und zwar über die Silbenverteilung.
Oh, ja, okay.
Sie haben einfach die Silben des Textes in Fibonacci-Zahlen aufgeschrieben. Ich kann es natürlich nicht abspielen, das müsst ihr bei Spotify machen, aber ich kann es vorlesen. Also, wir haben ja gesagt, es geht los mit einer Silbe, dann noch eine Silbe, dann zwei, dann drei, dann fünf, dann acht. Und es geht Black, then white are. All I see, in my infancy, red and yellow then came to be. Und dann hast du quasi diese Fibonacci-Folge. Das geht dann hoch bis auf 13. Und da gibt es auch ein sehr cooles YouTube-Video, wo man das mitzählen kann und wo das ein bisschen erklärt wird. Das verlinken wir euch in den Shownotes. Und es geht aber noch ein bisschen weiter. Die Fibonacci-Silben im Song, die steigen jetzt nicht konsequent an, sondern die taumeln immer so ein bisschen. Also es geht mal vor, bis zur 8, dann wieder zurück auf die 1, dann geht es hoch auf die 13 und wieder zurück. Und das kann man mit einer Textzeile weiter hinten im Song in Verbindung bringen. Da heißt es nämlich Swing on the Spiral, also auf der Spirale schwingen oder schaukeln. Und das ist eine Referenz, die auch kein Zufall ist, sondern ein Bezug auf die sogenannte goldene Spirale. Und Aeneas hat uns auch das nochmal ein bisschen genauer erklärt.
Eine goldene Spirale ist eine Spirale, das sollte jetzt keinen überraschen, aber sie ist nicht aus Gold. Vorsicht, ganz so einfach ist es dann doch nicht, sondern das hat damit zu tun, dass sie eine ganz bestimmte Spirale ist, die auf dem goldenen Schnitt basiert. Wir stellen uns mal vor, wir malen so eine Spirale, also Kreise, die dann immer größer werden ohne Absetzen. Und dieses Größerwerden, das kann man durch eine Formel beschreiben. Und zwar wird die Spirale bei jeder Vierteldrehung um einen ganz bestimmten Faktor größer, und das ist der berühmte goldene Schnitt, also etwa 1,618. Von der Zahl glaubt man ja, dass die irgendwie göttlich ist und besonders schön, aber das ist Unsinn. Dafür gibt es keinen Nachweis. Man kann die überall sehen, wenn man möchte und wenn man es mit dem Messen nicht so ganz genau nimmt. Mit der goldenen Spirale ist das so wie mit dem goldenen Schnitt. Angeblich ist die überall, also zum Beispiel die Windungen von Schneckenhäusern oder die Windungen von Spiralgalaxien, das sollen alles goldene Spiralen sein, aber sind's nicht. Also nicht im streng mathematischen Sinne. Zum einen sind die ja nicht unendlich groß, so eine goldene Spirale setzt sich ja ohne Ende weiter fort. Und selbst wenn wir sagen, okay, wir gucken uns nur einen ganz, ganz kleinen, endlichen Ausschnitt davon an, dann passt die goldene Spirale da auch nicht perfekt drauf, sondern das ist dann halt bei den Schnecken oder den Galaxien irgendeine Spirale aus der gleichen Familie, aber der Faktor, um den die wächst, ist jetzt nicht 100% genau der goldene Schnitt. Ein Funfact noch über die goldene Spirale, die ist selbst ähnlich. Das heißt konkret, wenn du sie vergrößerst, sieht sie immer noch genauso aus wie vor dem Vergrößern. Also egal auf welcher Zoomstufe man sie sich anguckt, die sieht immer aus wie sie selbst. Durchs Reinzoomen sieht man jetzt nicht neue Details, filigrane Strukturen, die man vorher nicht gesehen hat. Es passiert auch nicht das Gegenteil, also beim Reinzoomen wird sie nicht super langweilig und glatt und gerade wie andere Formen, sondern die sieht einfach immer gleich aus.
Und genau das, dass die immer so gleich aussieht, das passt super gut zur letzten Textzeile. Die heißt nämlich Spiral Out, Keep Going. Spiral Out, Keep Going. Und da habe ich euch nochmal ein Bild mitgebracht. Guck mal bitte hier drauf. Da kann man das nochmal sehen.
Ah ja, ja, das ist ein Klassiker, genau. Es ist immer das Gleiche. Ja, das hatten wir im Studium übrigens auch, diese Fibonacci-Reihe.
Und ich würde sagen, damit haben wir eigentlich auch einen Sieger, was wissenschaftliche korrekte Lyrics angeht, oder Anne?
Irgendwie schon, ja. Das ist jetzt nicht das Eise. Es gibt natürlich auch Lyrics, die wissenschaftlich korrekt sind. Es gibt vom Muse zum Beispiel auch The Second Law, heißt es, glaube ich. Da geht es um das Second Law of Thermodynamics. Ach, TH wieder. Das ist auch relativ korrekt. Also nur mal so dazu. Es gibt natürlich auch Leute, die das sehr, sehr, sehr ernst nehmen.
Aber es ist noch nicht die Spitze des Eisbergs. Denn für die absoluten Mathe-Fans gibt es nicht nur Progressive Rock und Progressive Metal, sondern ein ganz eigenes Subgenre, Math Rock.
Wirklich?
Ja. Ja, ja.
Math Rock ist in den späten 80ern entstanden, war eigentlich am Anfang nur ein Gag-Name, halt für dieses Gefrickel, was da manche Bands zum Programm gemacht haben. Und wie so oft bleibt dann halt so ein Titel hängen. Und es ist jetzt ein eigenes Subgenre. Viel, viel, viel schwieriger, weil hier wird diese rhythmische Komplexität nochmal richtig auf die Spitze getrieben. Also dieser Mathematikanteil, der geht hier wirklich übelst weit nach oben. Und André hat sich extra für diesen Podcast nochmal ein Tutorial-Video angeschaut. How to write a Math Rock Song.
Geil, danke André.
Und ich zitiere André, wie er den gebaut hat. Er hat gesagt, Fünfertakt, Fünfertakt, Siebentakt, Vierertakt, Siebentakt, Fünfertakt. Einfach alles rein, wie es sich gut angefühlt hat. Und ich würde sagen, wir hören jetzt mal rein in den kurzen Math-Rock-Song, den uns André extra für diesen Podcast hier mitgebracht hat. Und? Geil, oder?
Schon auch irritierend.
Applaus für André.
Also eine Sache müssen wir uns noch anhören, ist es nämlich noch viel geiler, wenn André mitzählt. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5.
Geil, er hätte alles gerade sagen können. Ich hätte es geglaubt. Man kann das währenddessen nicht verifizieren.
Und das Krasse ist auch bei der Mucke, wenn du da versuchst, irgendwie mitzunicken, bist immer dann irgendwann falsch.
Ja, aber wo du das gerade sagst, mitnicken, ich habe zum Abschluss noch eine kleine Anekdote, die genau darauf sehr gut passt. Es gibt nämlich auch eine deutsche Band, die in diese Richtung geht, die heißen Panzerballett. Und jetzt schließt sich der Kreis, ihr Stil, der wird nämlich häufig als Jazz-Metal beschrieben. Und ich habe ja ganz am Anfang diesen Take 5, diesen Fünfvierteltakt von Dave Brubeck erwähnt. Und die haben eine Adaption davon gemacht. Und André hat uns dazu noch eine schöne Anekdote mitgebracht.
Die haben einen Jazz-Standard Take 5 live gespielt, wo die polyrhythmisch arbeiten, also zwei verschiedene Tempi gleichzeitig spielen. Die arbeiten da mit einer metrischen Modulation, nennt sich das. Je nachdem, wie man die Zählzeiten betont, fühlt man ein neues Tempo. Und die eine Gruppe betonen das im Fünfertakt und haben damit ein Tempo, die andere Truppe in einem 15-Achtel-Takt und hat damit ein anderes Tempo. Und immer mal wieder treffen sich dann beim Headbang die Köpfe quasi. Aber sonst kann man das Ding in zwei verschiedenen Tempi hören und das ist auch eine Herausforderung, das zu machen. Also das muss man wirklich üben.
Ist doch geil, oder? Also du kannst quasi dir aussuchen im Publikum, auf welche Taktart du gerade Bock hast. Und alle zwei Takte findest du dann eine gemeinsame Eins mit der anderen Hälfte.
Weiß ich jetzt nicht, wie geil das ist. Ist aber auf jeden Fall lustig.
André und ich haben lange überlegt, ob wir euch noch die mathematische Herleitung für diese Überlagerung erklären. Wir haben uns aktiv dagegen entschieden.
Puh.
Anhören können wir es uns aber. André hat nämlich seine eigene Adaption von dieser polyrhythmischen Take-5-Variante gemacht. Und da hören wir jetzt zum Abschluss nochmal kurz rein. Und das Ganze gibt es dann auch komplett bei Instagram. Den Link, den packen wir euch in die Shownotes.
Okay, wir sind am Ende der Folge angelangt und Leute, wir haben nicht besprochen, wie wir das jetzt machen mit dem Tier. Wie machen wir das mit dem Tier?
Okay, welches Tier kriegt Musik?
Spontan einfach. Spontan einfach jetzt. Genau, ist ja jetzt super schwierig, Musik irgendwie als Ganzes zu bewerten, weil wir haben Songs gehört, die sehr wissenschaftlich korrekt sind. Wir haben Lyrics gehört, die es eher nicht ganz so sind.
Ich habe einen Vorschlag.
Ja.
Und zwar packen wir einfach alle Tiere zusammen.
In ein 7/8-Takt.
Oh Gott.
Dass sie ein übelst cooles, kleines Musikstück für uns machen. Ja.
Oh ja.
Wollen wir das machen?
Oh ja.
Das wird mega. Gut. Also, Musik bekommt von Wissen hinter den Kulissen offiziell folgendes Gütesiegel. Gut.
Fantastisch, fantastisch.
Musik einfach nur mega. Dann bleibt uns wie immer nochmal zu erwähnen, dass ihr uns gerne, gerne auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens 5 Sterne geben könnt. Ist unsere unverbindliche Empfehlung an diesem Podcast. Oder wenn ihr uns auch noch mehr unterstützen wollt, gerne über unsere Crowdfunding-Plattform Ko-fi. Die Informationen dazu findet ihr wie immer auch in den Shownotes.
Ja, und wenn ihr jetzt noch keine Lust habt abzuschalten, dann hört euch doch bitte 2 Sachen direkt im Anschluss an. Nämlich einmal Andres Variante von Panzerballetts Version von Take 5 von Dave Brubeck. Oh Gott, das ist Inception. Oder die neue Folge Fakt ab. Auch die findet ihr in den Shownotes. Und da hört ihr nochmal ganz viele weirde und coole Fakten aus der Wissenschaft.
Und uns hört ihr in der nächsten Folge wieder. Jährlich grüßt der Star Wars Tag. Die nächste Folge wird einen Tag vor dem Star Wars Day am 4. Mai rauskommen und es geht um Star Wars. Und ihr habt jetzt immer noch die Chance, weil wir haben sie natürlich noch nicht aufgenommen, uns zu schreiben, welche Science aus Star Wars wir checken sollen.
Ja, unbedingt. Also ein paar Meldungen haben wir schon bekommen, aber wir freuen uns natürlich, wenn wir das ein bisschen auffächern können und auf uns 3 verteilen können. Ihr dürft uns das sogar zuweisen, wenn ihr wollt.
Gern.
Wer soll was machen?
Ja, gern. Darauf freuen wir uns auf jeden Fall schon. Juhu. Und dann hören wir uns in der nächsten Folge. Tschüss.
Ciao.
Ciao.